Deutschlandfunk. Sport am Wochenende.
Die Fußball-WM 2034, sie wird in Saudi-Arabien stattfinden. Das ist zwar offiziell noch nicht beschlossen, steht aber so gut wie fest. Und FIFA-Präsident Gianni Infantino selbst hat das auf seinem Instagram-Kanal mehr als nur angedeutet. Wir wollen heute erklären, wie ist es dazu gekommen, wer wollte diese WM unbedingt in Saudi-Arabien und was sagt eigentlich der Deutsche Fußballbund dazu oder eben auch nicht. Mehr dazu von meinem Kollegen Khaled Naha aus der Sportredaktion. Khaled, was ist eigentlich nochmal, um die Chronologie zu vervollständigen, was ist eigentlich genau passiert?
Ja, der 4. Oktober war im Grunde der entscheidende Tag. Das war der Tag der Sitzung im FIFA-Rat, der auch das FIFA-Council genannt wird. Und dabei ging es zum einen um die WM 2030. Dafür gab es ursprünglich zwei Bewerbungen. Die eine, das war die europäisch-afrikanische Bewerbung aus Spanien, Portugal und Marokko. Die war schon ungewöhnlich. Der UEFA-Präsident Alexander Ceferin, der war früher eigentlich immer dagegen, interkontinentale Bewerbungen abzugeben. Aber es ist halt auch ein Weg, um ans Ziel zu kommen, denn man bindet auf diese Art und Weise die Stimmen von zwei Kontinenten. Und die zweite Bewerbung, die kam aus Südamerika, aus Uruguay, Argentinien, Paraguay und Chile. Ja, und die Lage war eigentlich ziemlich klar. Europa und Afrika hatten gemeinsam, abzüglich der bewerbenden Länder, gemeinsam schon 106 Stimmen, was bei 211 Nationalverbänden im FIFA-Kongress schon eine knappe Mehrheit gewesen ist. Und Südamerika hatte abzüglich seiner Bewerber nur 6 Stimmen sicher, hätte also richtig Klinken putzen müssen oder, kurz gesagt, keine Chance gehabt.
Und dann ist aber was passiert an diesem 4. Oktober?
Genau, Alejandro Dominguez, das ist der Präsident des südamerikanischen Verbands CONMEBOL, also das Gegenstück zur UEFA in Südamerika, der schrieb während der Sitzung bei Twitter, es passiert gerade was Besonderes, Uruguay, Argentinien und Paraguay, also 3 der 4 bewerbenden Länder, würden die Eröffnungsspiele der WM 2030 ausrichten. Und in dem Moment wurde halt klar, es gibt einen Deal. Und Spanien, Portugal und Marokko haben dann die WM 2030, wie weitgehend erwartet, auch bekommen. Und die Südamerikaner bekommen 3 Spiele insgesamt als Eröffnung. Im Vordergrund sollte dabei der Tradition Genüge getan werden, denn 100 Jahre nach der ersten WM 1930 in Uruguay, da soll das Turnier wenigstens dann für diese 3 Spiele dorthin zurückgehen, wo die ganze WM-Geschichte begonnen hat.
Wer sich länger mit der FIFA beschäftigt, weiß, es gibt immer den Vordergrund, es gibt vor allen Dingen aber den Hintergrund und über den wollen wir natürlich reden.
Ja, da taten sich dann ganz entscheidende Dinge. Zum einen stellte die FIFA mit dieser Maßnahme erstmal sicher, dass es keine kompletten Verlierer gibt. Also alle, die sich beworben haben, haben etwas bekommen und das Gesicht zu wahren ist in diesem sportpolitischen Geschäft natürlich immer sehr wichtig. Und zum anderen legte der FIFA-Rat gleichzeitig fest, dass sich für die WM 2034, also das Turnier danach, nur Verbände aus Asien und Ozeanien bewerben dürfen. Der Gedanke klingt erstmal gerecht, denn mit Nordamerika 2026 sowie mit Europa, Afrika und Südamerika 2030 waren 4 der 6 Kontinentalverbände gerade erst dran. Also die logische Konsequenz vermeintlich, es dürfen sich nur die anderen beiden bewerben. Ein genauerer Blick darauf, der zeigt dann aber, dieser Winkelzug mit den Eröffnungsspielen für die WM 2030 in Südamerika hat Asien und damit Saudi-Arabien erst in die Position des alleinigen Bewerbers dann gebracht. Davon waren dann viele überrascht, die ganz entscheidenden Akteure aber, die waren offenbar überhaupt nicht überrascht. Denn praktisch Minuten nach der Pressemitteilung der FIFA diesbezüglich kündigte Saudi-Arabien seine Bewerbung offiziell an. Und wenige Stunden danach gab es eine Mitteilung des asiatischen Verbands, also auch hier das Pendant zur UEFA, mit der Mitteilung, dass die gesamte asiatische Fußballfamilie hinter der Bewerbung Saudi-Arabiens stehe, obwohl da noch gar nicht klar war, ob irgendwer anders aus Asien sich vielleicht bewerben wollen würde, denn die waren ja alle eingeladen, alle asiatischen und ozeanischen Verbände.
Inzwischen wissen wir, es will niemand sonst, warum eigentlich nicht?
Ja, Australien wollte die WM eigentlich auch. Das war zumindest ein Gedankenspiel. Australien wollte aber auch schon die WM 2022 und hat sich bekanntlich eine blutige Nase auf eine sehr teure Art und Weise geholt. 2010, da hatte sich Australien beworben. Da gab es die legendäre Vergabe der WM 2018 nach Russland und 2022 nach Katar. Und da ist viel Geld in einer sinnlosen Bewerbung dann am Ende versenkt worden. Die bekam am Ende nur eine Stimme im damaligen FIFA-Exekutivkomitee. Australien hat noch versucht, beispielsweise Indonesien von einer gemeinsamen Bewerbung zu überzeugen, aber Indonesien winkte ab und sagte dann später, wir wählen wie so viele andere Saudi-Arabien. Dazu muss man wissen, Australien ist Mitglied des asiatischen Verbands und nicht von Ozeanien. Und die Erinnerung, der asiatische Verband, die Asian Football Confederation, die hatte da schon längst gesagt, Saudi-Arabien, wir stehen hinter euch, ihr sollt das Turnier bekommen. Und aus Ozeanien war natürlich nichts zu erwarten. Abgesehen von Neuseeland besteht dieser Verband aus kleinsten Inselstaaten, von denen keiner auch nur imstande wäre, vielleicht ein Spiel der WM auszutragen. Und da war eben klar, mit diesen Maßnahmen gibt es keine Konkurrenz für Saudi-Arabien. Und das war höchstens im Zusammenspiel zwischen Australien und Neuseeland dann denkbar, aber dazu kam es dann auch nicht. Und alle haben gemerkt, der Zug ist abgefahren. Saudi-Arabiens Verband hat da schon bekannt gegeben, dass bereits mehr als 100 Nationalverbände die Bewerbung unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Zeitplan. Die FIFA hat also am 4. Oktober veröffentlicht, dass dieses Bewerbungsverfahren laufen wird und hat dann für die WM 2034 mitgeteilt, dass man bis zum 31. Oktober offiziell sein Interesse hinterlegen muss bei der FIFA. Es gab also für potenzielle weitere Bewerber nur etwas mehr als 3 Wochen Zeit. Und für so ein Turnier muss man ja Regierungen überzeugen, dass sie die ganzen Garantien abgeben in Sachen Steuerfreiheit etc. Man muss die Kapazitäten abschätzen von Hotelzimmern, von Flughäfen, die grobe Planung von Stadien. Es geht ja schließlich um 104 Spiele mittlerweile mit 48 Teams bei einer WM. Das ist also praktisch fast unmöglich, in dieser Zeit das Turnier auch nur in Ansätzen zu planen und zu sagen, ja, wir wollen dieses Turnier haben. Australien sagte auch aus diesen Gründen nein. Und Saudi-Arabien war dann der einzige Bewerber, der übrig blieb. Und da wird schon deutlich, dass alles für Saudi-Arabien getan wurde, dass Saudi-Arabien dieses Turnier bekommt. Die FIFA besteht zwar darauf, dass es nun Prüfberichte geben wird, dass es Bewertungen geben wird, dass es dann Arbeitsbesuche und Sitzungen geben wird, die dann klärt, ob Saudi-Arabien wirklich fähig ist, das Turnier auszurichten. Aber es ist klar, das ist Ergebniskosmetik, denn das Ergebnis steht fest, die WM 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden.
Mir kommt natürlich sofort der Gedanke an 2010, als in einer FIFA-Ratssitzung, damals hieß es noch Exekutivkomitee, 2 Weltmeisterschaften nach Russland und Katar vergeben wurden. Da ging es um Korruption, ich glaube, das kann man so deutlich sagen. Ist das vergleichbar, diese Doppelvergabe damals, mit dem, was jetzt passiert ist?
Na, die Fußballwelt hat sich in vielen Bereichen seit 2010 verändert, auch in dieser Hinsicht. Damals gab es ja die gefüllten Briefumschläge und Geldkoffer im Bild der meisten Menschen. Es waren wohl eher verschleierte Banküberweisungen. Heute läuft das, soweit wir wissen, sage ich mal, offenbar zumindest etwas anders. Saudi-Arabien hat sich in den letzten Jahren im Weltfußball vor allem Einfluss gesichert. Da ist der Kauf von Newcastle United, mittlerweile eine Champions-League-Mannschaft, die in Saudi-Arabiens Arbeit im Fußball die Rolle spielt, die Paris Saint-Germain bei Katar spielt. Das kann man vielleicht vergleichen. Die Verpflichtungen vieler hochkarätiger Spieler für die Saudi Pro League, ich sage nur Ronaldo, Benzema, diese Spieler, die lassen natürlich Saudi-Arabien auch auf der Fußballkarte etwas deutlicher erscheinen. Es gibt das Sponsoring von Clubs wie AS Rom, Atletico Madrid, Real Madrid. Der Supercup aus Spanien und Italien, der wird in Saudi-Arabien häufig ausgetragen. Immer wieder wurde Saudi-Arabien als möglicher Investor für neue Wettbewerbe der FIFA genannt. Und neue Wettbewerbe bei der FIFA, die tragen derzeit vor allem einen Namen, Gianni Infantino. Der Präsident der FIFA war mehrfach zu Gast bei Mohammed bin Salman, dem Kronprinz und Machthaber von Saudi-Arabien. Da bleibt die Erinnerung an einen spannenden Vorgang. Infantino war, wenn auch nicht offiziell, dafür, dass die WM alle 2 Jahre ausgetragen werden sollte. Grundlage ist natürlich der Gedanke, das bringt mehr Geld. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie sollte her und dafür brauchte er einen Antrag eines Verbands im Kongress. Wer stellte diesen Antrag? Es war Saudi-Arabien. Also die Bande zwischen Infantino, zwischen der FIFA auf der einen Seite und Saudi-Arabien, die ist seit Jahren eng. Und Saudi-Arabien hat außerdem über Grundsatzvereinbarungen mit zahlreichen Nationalverbänden so eine Art Zusammenarbeit jeweils abgeschlossen, auch mit dem afrikanischen Verband. Da geht es dann offiziell um eine fußballerische Zusammenarbeit, den Austausch von Schiedsrichtern etc. Aber klar, daraus soll und kann Unterstützung für die WM entstehen. Und so zeigt sich, statt direkter Bestechung wie 2010 läuft es hier eher über eine strukturelle und finanzielle Einflussnahme ab. Und das hat vor allem einen Vorteil, es ist in den meisten Fällen legal.
Als Gianni Infantino FIFA-Präsident wurde, da hat er Reformen versprochen, auch Transparenz, ist aber trotzdem gescheitert, kann man das sagen?
Das würde ich so sagen, denn von Transparenz könnten wir ja kaum weiter entfernt sein. Wir wissen gar nichts. Wir wissen nicht, wer mit wem gedealt hat, warum es plötzlich diese Art Doppelvergabe gegeben hat, zu der es zu Beginn eigentlich nur Gerüchte gab. Gab es überhaupt eine Diskussion? Waren sich alle Ratsmitglieder eigentlich im Klaren darüber, was die Entscheidung für 2030 dann im Umkehrschluss für 2034 bedeutet? Also man kann sagen, wie das damalige FIFA-Exekutivkomitee wurde hier im stillen Kämmerlein entschieden. Infantino, der kam 2016 nach dem großen Knall, nach dem Skandal mit den Verhaftungen in Zürich. Er versprach Transparenz und der Kongress sollte abstimmen über die Weltmeisterschaften. Der Kongress, was ist das? Das ist die Vollversammlung aller 211 Nationalverbände wie dem DFB. Die stimmen dann ab und man braucht eine absolute Mehrheit, um das Turnier zu bekommen. 2026, also für die WM 2026, wurde das System zum ersten Mal angewendet und zeigte direkt Schwächen, denn Donald Trump als US-Präsident drohte damals allen, die für Marokko stimmen und nicht für die USA, die sich gemeinsam mit Mexiko und Kanada beworben hatten, mit politischen Konsequenzen. Da wurde schon klar, das neue System ist auch nicht frei von Einflussnahme. Was wir aber jetzt sehen, ist nochmal was anderes, denn der FIFA-Rat ist das Nachfolgeorgan des Exekutivkomitees. Und der FIFA-Rat, der dem Kongress die zur Wahl stehenden Bewerbungen dann immer vorlegt, der hat jetzt vorab entschieden, dass für beide Turniere jeweils nur eine Bewerbung ohne Konkurrenz, ohne Auswahl vorzulegen ist. Und ja, wo ist dann also am Ende die Entscheidung getroffen worden? Im Kongress? Nein, im FIFA-Rat. Denn der Kongress ist jetzt nur noch eine Formalität. Und wenn man sich auch nochmal die Tagesordnung des FIFA-Rats von dem 4. Oktober ansieht, da steht oben drüber, to be held by video conference. Das heißt also, die haben sich in einem Zoom- oder Teams-Meeting oder was auch immer getroffen und da zwei Fußball-Weltmeisterschaften der Männer vergeben, an denen so viel Geld und so viele Folgen hängen. Und seitdem gab es auch keine einzige Pressekonferenz, in der man hätte Gianni Infantino Fragen stellen können zu diesem Prozess, zu dieser Quasi-Vergabe. Die einzige ernstzunehmende Äußerung dazu gab es dann in einem Instagram-Post von Gianni Infantino, wo er sagte, dass die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 an die jeweiligen genannten Gastgeber dann vergeben werden sollen. Also er nahm die Wahl schon fast vorweg. Und insgesamt kann man dazu nur festhalten, Transparenz ist das Gegenteil von dem, was wir hier gesehen haben. Das kann man eigentlich nur als Hinterzimmerdeal bezeichnen.
In diesem Hinterzimmer sitzt seit einem halben Jahr auch Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident. Er ist Mitglied des FIFA-Rats. Was sagt er, was sagt der DFB dazu?
Ja, im Grunde gar nichts. Die Bewerbung Saudi-Arabiens für die WM 2034, die wolle man erst kommentieren, wenn sie auch wirklich offiziell vorliegt. Erst dann sei sie seriös zu bewerten, sagt der DFB. Das muss erst im Juli 2024 geschehen. Also ist jetzt die Aussicht, dass der DFB sich 8 Monate lang nicht dazu äußert. Ob man das durchhalten können wird, da bin ich mal gespannt drauf. Das glaube ich eher nicht, weil es gibt ja auch mehr Fragen als nur nach der Bewerbung von Saudi-Arabien. Die erste Frage wäre ja, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Was war das für eine Art und Weise, wie man diese WM quasi nach Saudi-Arabien vergibt? DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der ist Mitglied des FIFA-Rats und dieser FIFA-Rat hat jetzt de facto die WM an Saudi-Arabien vergeben. Bernd Neuendorf bekommt für die Sitzungen dort 250.000 US-Dollar im Jahr und er hat in Aussicht gestellt, dass es halt künftig anders abläuft als zuletzt. Und vor der WM in Katar hat er nämlich genau darauf Bezug genommen und das hier gesagt.
Die FIFA hat zur Kenntnis nehmen müssen und auch aufgrund öffentlichen Drucks sicherlich eine Menschenrechtspassage aufgenommen, was künftige Vergaben von Fußball-Weltmeisterschaften betrifft. Das gab es vorher so nicht. Bei der Vergabe 2010 war das noch nicht der Fall. Künftig wird das ein Kriterium für die Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften sein. Das zeigt aber, dass die Vergabe an Katar und vielleicht auch an Russland, das war ja in einem Atemzug die Vergabe 2010. Heute schwer vorstellbar, dass man Russland und Katar so unkritisch und ohne Auflagen sozusagen vergibt. Das hat sich auf jeden Fall schon geändert. Insofern hat sich der Sport geändert. Und die Politik hat sich geändert, weil sie sehen, das führt zu solchen gesellschaftlichen Debatten auch im Land, dass man dazu Position beziehen muss.
Man muss Position beziehen, sagt er. Position bezogen hat der DFB bislang also nicht. Und die Frage, ob die FIFA sich geändert hat oder dass hier irgendwas anders vorgeht als bisher, das muss man ja bislang eher verneinen. Einer hat aber etwas gesagt und das ist Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund und der DFB-Vizepräsident gleichzeitig. Er fragte, wenn sich kein anderes Land bewirbt, was soll die FIFA dann machen? Aber wir haben ja gesehen, dass die FIFA alles dafür getan hat, dass sich kein anderes Land bewirbt. Und dann muss man schon die Frage stellen, wie ist das alles zustande gekommen?
Und dann muss man auch die Frage stellen, warum der DFB nicht die Stimme erhebt.
Ich glaube, dass der DFB und Bernd Neuendorf sportpolitisch etwas in der Klemme stecken. Auf der einen Seite hieß es damals, man will jetzt Gianni Infantino und die FIFA im Rat für einige Dinge auch verantwortlich machen, dann in direkten Austausch, in der Zusammenarbeit. Aber Bernd Neuendorf ist halt ein Vertreter der UEFA und weniger des DFB. Und um Saudi-Arabien jetzt in einer Wahl zu verhindern im FIFA-Rat, da hätte er dann gegen den Plan 2030 stimmen müssen. Und ein solches Abstimmungsverhalten, das wäre wiederum gegen das Interesse der UEFA und gegen die europäischen Partner aus Spanien und Portugal gewesen. Das hätte also mit Sicherheit auch nicht gut ausgesehen für ihn. Und der DFB ist seit diesem One-Love-Desaster und der Mund-zu-Geste in Katar eh schon etwas isoliert im sportpolitischen Weltfußball. Und ein weiteres Problem wird wohl auch sein, dass der DFB eigentlich gerne gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden die WM der Frauen 2027 ausrichten möchte. Die Chancen dafür stehen, ich würde mal sagen, geht so, weil es gibt Bewerbungen aus Brasilien und Südafrika. Da gibt es dann auch gute Argumente, denn die WM fand noch nie in Afrika oder Südamerika statt. Beide Länder haben noch Infrastruktur von den Männerturnieren 2010, 2014, die wieder hergerichtet werden könnte grundsätzlich. Hinzu kommt, dass Deutschland erst 2011 mit einer WM dran war. Europa war 2019 mit Frankreich zum Zuge gekommen. Es gäbe also gute Gründe, sich gegen die europäische Bewerbung zu entscheiden. Hinzu kommt, es gibt noch die Bewerbung aus den USA und Mexiko gemeinsam. Also der DFB braucht jede Stimme, wenn es dann darum geht, diese WM noch zu kriegen. Und dann ist natürlich die Frage, ist es jetzt hilfreich, sich mit Saudi-Arabien anzulegen? Denn das ist aktuell eine der einflussreichsten Mächte im Weltfußball und bei der FIFA-Spitze hoch beliebt. Und was die FIFA-Spitze will, das wird zurzeit halt einfach auch gemacht. Denn sonst wird bei Wahlen und bei Abstimmungen abgerechnet. Und das könnte halt bei der Vergabe der WM der Frauen ebenfalls passieren. Und dann wäre der Leidtragende der DFB. Das sagt beispielsweise auch Miguel Maduro, das ist der frühere Chefkontrolleur der FIFA, der Head of Governance. Der wurde damals von Gianni Infantino nach 10 Monaten im Amt abgesetzt und er sagte zur Rolle des DFB das hier.
I think it's what almost all football associations do. They are afraid if they are not aligned with what the leadership of FIFA decided, has already decided.
Der frühere Chef der Governance-Kommission der FIFA, Miguel Maduro. Menschenrechte sind natürlich sofort das Thema, was einem kommt, wenn es um eine WM in Saudi-Arabien geht. Welche Rolle spielt die Situation der Menschenrechte?
Es ist eigentlich bezeichnend, dass dieses Thema fast das Wichtigste ist und es jetzt erst so spät hier auf den Tisch kommt, weil so viel anderes noch zu besprechen gibt bei dem ganzen Komplex der Vergabe der WM. Es gibt in den Regularien der FIFA mittlerweile mehrfache Nennungen von Menschenrechten. In den Bewerbungen wird darauf hingewiesen, dass die Organisatoren die Menschenrechte einhalten sollen. Das beinhaltet dann meistens die Dinge, die in direkter Verbindung mit dem Turnier stehen. Stichwort Baustellen, Stichwort Stadien. Da sieht es in Saudi-Arabien nicht unbedingt besser aus als in Katar. In den Statuten des Weltverbands steht, dass die FIFA den international anerkannten Menschenrechten verpflichtet sei. Und es gibt auch eine Menschenrechtsrichtlinie der FIFA. So, all diese Dinge zusammengenommen führten dazu, dass Human Rights Watch, eine Menschenrechtsorganisation, Kritik erhob. Die FIFA würde ihre eigenen Regeln brechen mit dieser Vergabe der WM nach Saudi-Arabien. Und aus diesem ganzen Menschenrechtsdesaster in Katar habe die FIFA nichts gelernt, hieß es von Human Rights Watch. Die ganzen Statuten und Richtlinien sind in der Hinsicht aber auch ein bisschen schwammig. Da heißt es dann meistens, die FIFA sei bestrebt, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Menschenrechte zu vermeiden oder einzudämmen. An anderer Stelle heißt es, es werde versucht, Einfluss zu nehmen, um die Menschenrechte zur Geltung zu bringen. Also diese Formulierung, bestrebt sein, etwas versuchen, das kann natürlich alles und nichts heißen. In Saudi-Arabien, das ist dagegen klar und deutlich, ist die Lage der Menschenrechte wohl noch kritischer als in Katar. Kronprinz Mohammed bin Salman, der herrscht in einer absoluten Monarchie in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, belegt Saudi-Arabien Platz 170 von insgesamt 180. Hinter Aserbaidschan, hinter Russland und weit, weit hinter Katar, das auf Platz 105 steht. Es gibt keine Meinungs-, keine Versammlungsfreiheit in Saudi-Arabien. Es gibt unfaire Gerichtsverfahren. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass es Todesurteile gegen Menschen gibt, die bei der vermeintlichen Tat sogar noch minderjährig waren. Frauen haben stark eingeschränkte Rechte, homosexuelle Handlungen stehen unter Strafe. Und wir erinnern uns natürlich an den regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der wurde 2018 in Istanbul von einem Killerkommando ermordet und danach mit einer Knochensäge in Stücke zerteilt. Eine Untersuchung der Vereinten Nationen und Berichte des US-Geheimdienstes, die deuten darauf hin, dass die Anordnung des Mordes von ganz oben in Saudi-Arabien kam. Und das Stichwort Knochensäge, das könnte uns dadurch in der Diskussion in den kommenden Jahren durchaus noch begleiten.
Inwieweit wird es denn den DFB begleiten, der sich ja auch dazu verhalten muss, wenn man bei diesem Turnier teilnehmen möchte?
Naja, es ist natürlich eine spannende Frage, wie sich das alles mit den Werten des DFB vereinbaren lässt. Der DFB, der war damals gegenüber der FIFA bei der One-Love-Binde eingeknickt, nachdem es Androhungen von sportlichen Sanktionen gab. Da hieß es dann, man habe seine Werte aber behalten, auch ohne die Kapitänsbinde. Auch interessant ist das, was Andreas Rettig vor der WM in Katar gesagt hat. Er ist heute der Geschäftsführer Sport beim DFB. Damals war er noch nicht in diesem Amt. Er hat damals stets mit den Boykottforderungen bei Katar sympathisiert und hat zumindest einen eigenen weitgehenden Fernsehboykott verkündet. Und er war auch bei einer Demo gegen die WM in Katar in Köln und da hat er Folgendes gesagt.
Das ist eine Farce, diese Weltmeisterschaft, aber unser Aufstöhnen kommt leider zu spät und zu laut, nicht laut genug und zu spät. Und von daher denke ich, der Zug ist leider im Dezember 2010 falsch abgebogen. Da hätte man relativ deutlich die Stimme erheben müssen.
Also, Andreas Rettig sagte, damals hätte man die Stimme erheben müssen. Das damals auf Katar bezogen ist heute, was Saudi-Arabien angeht. Und der DFB wird nun auch zeigen müssen, was seine öffentlich vorgetragene Haltung eigentlich wert ist, wenn es jetzt erneut drauf ankommt. Das einzig Transparente an dem ganzen Vorgang steht aber noch aus. Und da lässt sich vielleicht was draus ablesen. Denn auch wenn es nur eine Bewerbung gibt mit Saudi-Arabien, muss jeweils ein FIFA-Kongress, es muss also zwei verschiedene Kongresse geben für die beiden Turniere, über die WM 2030 und über die WM 2034 entscheiden und abstimmen. Welches Land dann wie abstimmt, das wird an die Leinwand geworfen und dann sieht man wahrscheinlich auch, ob der DFB Ja sagt, Nein sagt oder sich enthält. Wahrscheinlich sage ich deshalb, weil im Umkehrschluss bei einer einzigen Kandidatur auch eine Akklamation, also ein zustimmender Applaus, ob das eine Möglichkeit wäre, das wollen wir mal nicht ganz ausschließen. Klar ist aber, egal wie der DFB sich verhalten wird, zu verhindern ist da nichts mehr. Alle Straßen, was die WM 2034 angeht, führen nach Riad.
Wie konnte es denn nun dazu kommen, dass es genau zu dieser Entscheidung 2034 kommt? Was ist das Problem in den FIFA-Strukturen?
Ich denke, das Hauptproblem ist die Machtkonzentration an der Spitze. Solche Verbände, die werden von oben nach unten durchregiert. Infantino hat das fast alleinige Sagen. Er hatte auch mit Fatma Samoura stets eine sportpolitisch sehr schwache Generalsekretärin neben sich, was seine eigene Position nochmal verstärkt hat. Wenn wir uns an Sepp Blatter erinnern, der hatte ja zumindest diesen Generalsekretär Jérôme Walk neben sich als eine durchaus präsente Persönlichkeit. Hinzu kommt, dass die FIFA nicht nur ein Verband und ein Regulator, ein Organisator ist. Sie verkauft auch die Medienrechte, das Sponsoring und die Eintrittskarten für die WM. Und das ist, wie wir wissen, ein Multimilliarden-Business. Und dadurch, dass Infantino weitgehend entscheiden kann, wo das Geld herkommt und wo es in welchem Ausmaß hingeht, das verstärkt seine Macht als Präsident nochmal. Er kann stets Menschen belohnen oder bestrafen im sportpolitischen Umfeld, weil das natürlich für Einfluss bei Abstimmungen sorgt. Und fast alle Abstimmungen gehen einstimmig aus in der FIFA und das liegt ebenfalls genau daran. Denn wer seine Stimme erhebt, der bekommt irgendwann die Rechnung.
Wie geht's jetzt konkret weiter? Es sind noch 11 Jahre bis zum Turnier 2034.
Ja, ich denke, das werden lange 11 Jahre und sie werden voll von Diskussionen sein. Also gibt es natürlich das Thema, findet die WM wieder im europäischen Winter statt? Da gibt es ja erneut, wie auch in Katar, die Idee von gekühlten Stadien, um den traditionellen Termin im Juni und Juli zu halten. Ein Boykott wird natürlich auch wieder im Raum stehen, der aber wohl kaum umgesetzt wird. Und wenn der Kongress näher rückt, dann wird die Frage sein, wie Bernd Neuendorf abstimmt. Das wird auch keine schöne Situation für ihn. Es wird mit Sicherheit auch gute und schlechte Gags über eine neue One-Love-Binde geben. Aber ein anderer Teil der Diskussion wird auch die Fraktion sein, die dann glaubt, dass Wandel durch Handel etwas bringt und genau dieses Motto predigen wird und erklärt, dass ja so eine Ausrichtung einer Fußball-WM, die könnte dafür sorgen, dass in Saudi-Arabien Knochensägen eben nicht mehr zum Einsatz kommen. Und eine Debatte, die auch kommen wird mit Sicherheit, ist, ob sich Deutschland moralisch überhöht. Das war ja auch schon zumindest am Ende Teil der Diskussion um die WM in Katar. Und zu guter Letzt wird mit Sicherheit auch die Geopolitik eine Rolle spielen in Diskussionen. Denn Saudi-Arabien spielt nun mal in der Weltpolitik, in der, sagen wir es mal phrasenartig, Sicherheitsarchitektur in der Region eine sehr wichtige Rolle für den Westen. Und da haben wir jetzt noch nicht über den Jemen gesprochen und über die Menschenrechte, die natürlich ja weiterhin ein zentrales Thema sein werden. Die Argumentation dabei wird natürlich spannend. Wird der DFB die FIFA, wird der DFB Saudi-Arabien verantwortlich machen? Gerade auch jetzt mit dem Vorwissen, wie die ganze Diskussion und das Turnier in Katar abgelaufen sind. Und ob Bernd Neuendorf dann im FIFA-Kongress Ja oder Nein zu Saudi-Arabien sagt, das wird auch politisch sehr aufgeladen sein.
Noch sind es 11 Jahre bis zur WM 2034 in Saudi-Arabien und schon jetzt ist das ganze Thema sportpolitisch außerordentlich komplex und ein bisschen versucht, diese Fäden zu entwirren, hat Khaled Nahar. Vielen Dank dafür.